Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast bei mir im virtuellen Studio zu haben, der auf eine lange Profikarriere zurückblickt, was aber nicht bedeutet, dass er nicht auch immer noch unheimlich aktiv ist. Deswegen freue ich mich, Christoph, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein kurzes Gespräch hier. Christoph Ullmann ist heute zu Gast und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Christoph.
Ja, danke, dass ich da dabei sein darf bei euch.
Mich freut es wirklich besonders, weil ich habe mich natürlich auch ein wenig vorbereitet und über dich einiges nochmal gelesen und im Zuge dessen auch gesehen, du hast einfach unheimlich viel schon gemacht und einige Titel auch eingefahren. Du bist ehemaliger Profi-Eishockeyspieler. Und deutsche Meisterschaften, du hast unter anderem auch für die deutsche Nationalmannschaft über 100 Einsätze gespielt, du hast bei den Olympischen Spielen gespielt, also im Prinzip nichts, wo du nicht auch dabei gewesen wärst. Und was ich für heute spannend finde für unser Gespräch, ist tatsächlich so der Umgang damit, dass so eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere auch in deinem Fall dann irgendwann einmal zu Ende geht. Und darüber würde ich heute gern mit dir sprechen. Vielleicht kannst du noch mal ergänzen und ein paar Worte zu dir erzählen, für alle, die dich da draußen jetzt noch nicht kennen.
Ja, bei einer Sache muss ich dich korrigieren. Ich bin damals 2010 nach Vancouver mitgeflogen zu den Olympischen Spielen, bin aber nicht zum Einsatz gekommen. Ich hatte vorher einen Innenbandabriss, der sehr lange gebraucht hat, bis ich da wieder zurück aufs Eis gekommen bin, hab die ganzen Bogner Klamotten eingesackt, war bei der Eröffnungsfeier, hatte aber auf meiner Akkreditierung nur Trainingsgast stehen und musste dann leider wieder nach Hause fliegen. Aber beim Rest stimme ich dir zu, es war eine lange, erfolgreiche Karriere. Ich habe über 900 Spiele in der deutschen Eishockeyliga gespielt, habe an 10 Weltmeisterschaften teilgenommen und habe in meiner ganzen Phase auch ein paar Titel gewonnen unterwegs. In Mannheim hatte ich zuletzt, wo ich mittlerweile auch zu Hause bin, für die Adler habe ich 12 Jahre gespielt. Dazu kamen noch 5 Jahre bei den Kölner Haien und ganz hinten raus noch 2 bei den Augsburger Panther. Und in Mannheim hatte ich zuletzt ein Abschiedsspiel. Da wurde dann auch meine Trikotnummer und das Hallendach gezogen. Also die wird da auch nicht mehr vergeben. Es war eine erfolgreiche Zeit. Es war eine wilde Zeit mit vielen Ups und Downs, vielen Kompromissen, die man eingehen musste und wo man auch tagtäglich dazulernen durfte, was es eigentlich bedeutet, Profi zu sein, was es bedeutet, ein besserer Profi zu werden, was es aber auch tagtäglich heißt, sich unverzichtbar für eine Mannschaft zu machen, wenn man aber vielleicht auch nicht in der Rolle spielt, in der man sich vielleicht selber sieht. Von daher war das Ganze von Tag 1 an ein Lernprozess, in dem man sich immer wieder neu findet, neu sucht, neu aufstellt. Aber das Ganze natürlich auch verbunden mit mentaler Belastung. Wenn du zum Beispiel auch medialen Druck hast, wenn dein Vertrag ausläuft, wenn die Mannschaft in der Krise steckt, der Trainer die Verantwortung auf einen rüberschiebt, weil vielleicht sein Stuhl auch ein bisschen wackelig ist und dahingehend aber auch immer wieder gucken, dass man körperlich fit ist, sich zurückarbeitet, sich selbst aus einem Loch zieht, weil da oft auch in der Mannschaftssportart keiner da ist, der dir hilft, sondern da steht dann einer hinter dir und der wartet genau auf die Situation, weil er deinen Platz möchte. Aber der größte Zweikampf, du hast es kurz angeschnitten, den ich in meiner ganzen Karriere führen durfte, war der, als es irgendwann final vom Eis runterging.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, obwohl ich meilenweit davon entfernt bin, in dieser Situation jemals gesteckt zu haben oder geschweige denn da noch hinzukommen. Du hast es eben auch schon erwähnt, was die Olympischen Spiele betrifft, ist ja schon direkt ein interessanter Einstieg, weil da muss man ja schon eine unheimliche mentale Stärke auch beweisen, um damit einen guten Umgang zu finden. wenn ich dann mich vorbereite, zu Olympia anreise und am Ende aufgrund einer Verletzung nicht starten darf. Wie geht man denn als Profispieler mit solchen Situationen um? Oder wie bist du damit umgegangen?
Also ich hatte eine meiner bis dahin erfolgreichsten Saisons. Also ich bin beim KIC unterwegs gewesen. Wir waren Tabellenführer. Also KIC sind die Kölner Haie. Wir waren Tabellenführer. Wir sind richtig, richtig gut gestartet. Ich habe mich in der Vorbereitung dahin gearbeitet, wo ich selber hin wollte, als Nummer 1 Center. Du hast ja im Eishockey 4 Sturmformationen und man kann es so runterbrechen, dass man sagt, ein Eishockeyspiel dauert 60 Minuten und von allen 4 Sturmformationen hat dann jeder so roundabout 15 Minuten. Aber natürlich gibt es Führungsspieler, die dann auch in den Schlüsselsituationen spielen, sprich Überzahl, Unterzahl, Beginn des Spiels oder auch hinten raus die letzten Minuten, wenn es wirklich um die Punkte geht. Und dann kommst du schon so auf deine 20 Minuten plus. Und da habe ich mich die ganze Vorbereitung über sehr, sehr hart reingearbeitet. Ich wollte diese Rolle, ich habe alles dafür investiert. Und dann sind wir echt gut aus den Startlöchern gekommen. Ich war zufrieden. Ich habe viel gescored, also sprich Tore geschossen, Tore vorbereitet. Und dann ist mir, was ich eben angesprochen habe, eben mein Innenband um die Ohren geflogen. Das war ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Da habe ich noch das Drittel zu Ende gespielt, habe aber irgendwie gedacht, mein Knieschoner ist locker. Der bewegt sich ständig von meinem Knie weg, aber das war nicht mein Knieschoner, sondern das war dann letztendlich mein Knie. Als der Mannschaftsarzt den Test dann gemacht hat, habe ich mir schon gedacht, oh wow, das sieht echt ungesund aus. Und dann musste ich operiert werden und war längere Zeit raus. Ich glaube 3 oder 3,5 Monate. Und das war ein ganz, ganz großer Lernprozess für mich, weil es die erste schwerwiegende Verletzung war. Und da habe ich ganz viel Zeit in der Reha verbracht, wo ich es ja eigentlich gewohnt war, ganz viel Zeit auf dem Eis zu stehen. Parallel ist mein Sohn zur Welt gekommen. Also war da für mich emotional schon sehr, sehr viel dabei. Das heißt, ich bin dann irgendwann vom Kreissaal oder auch vom Krankenhaus Tagebett wieder in die Reha gefahren, wieder zurück, habe meine Physio gemacht, habe mein Aufbautraining gemacht. Was ich damals aber sehr fair fand und was mir die ganze Sache auch erleichtert hat, dass mich in der Zeit der Nationalcoach besucht hat und mir auch gesagt hat, wie wichtig ich für die Mannschaft bin, was für einen Stellenwert ich in der Mannschaft habe, aber er zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit mir planen kann. Das hat er mir sehr, sehr früh gesagt. Er hat gesagt, wenn du es schaffst, zurückzukommen, Christoph, spielst du für mich in meinen Überlegungen eine Rolle. Aber er hat mir keine Stammplatzgarantie gegeben oder sonstiges und er hat mir auch gesagt, weil er hatte selbst eine sehr, sehr lange Eishockey-Karriere. Er hat gesagt, brech das nicht übers Knie im wahrsten Sinne des Wortes, nur dass du für Olympia fit bist danach, aber ganz, ganz lange Probleme hast. Und dann habe ich mir wirklich die Zeit gelassen. Und dann kam es eben zu der Situation, dass ich dann für den erweiterten Kader nominiert wurde. Ich bin mitgeflogen und da Deutschland aber auch einige Jungs aus Nordamerika, sprich aus der NHL gestellt hat, war damals auch die Kommunikation, wenn aus Nordamerika alle Jungs fit anreisen, falls da keiner mehr kurzfristig ausfällt, Christoph, dann werde ich dich wieder nach Hause schicken. Und von daher war das für mich was du heute auch im Profisport nicht mehr so häufig findest. Und das ist eine offene Kommunikation. Also im Profisport ist es heute oft so, wir gucken mal, it's day to day, sagen ja auch immer viele, hört man ja auch bei Verletzungen. Aber wirklich so eine faire, offene Kommunikation, das fand ich damals natürlich für mich persönlich. Ich habe das sehr, sehr dankend angenommen. Ich habe natürlich gehofft, dass jemand anderem vielleicht, man spricht nicht immer von einer Verletzung, aber vielleicht blockt der einen Schuss und hat einen geschwollenen Knöchel oder was, oder erkältet sich oder was auch immer und ich bleib da. Aber ich fand die Kommunikation sehr fair und deswegen war das für mich gar nicht so schlimm, weil ich ja auch wusste, dass zu Hause was ganz, ganz Tolles auf mich wartet. Und das war nicht mein Reha-Trainer oder meine Physiotherapeutin, sondern das war mein neugeborener Sohn. Und von daher war das für mich was, wo ich jetzt nicht so arg drunter gelitten habe.
Ah, sehr spannend, was du ansprichst. Also Kommunikation, Transparenz, das sind ja wirklich auch ganz wichtige Themen. Und ich glaube, es sind auch wichtige Themen, wenn man sich mit sich selbst befasst. Du hast es gerade eben schon angesprochen, ich habe es im Intro auch erwähnt. Ich finde bei dir jetzt natürlich auch unheimlich spannend, wie war das, als es sich so langsam mit der Karriere auch dem Ende neigte? Vielleicht dazu vorab die Frage, wie lange bist du aktiv gewesen? Wann bist du gestartet und wann war für dich absehbar, so langsam steige ich aus diesem Profizirkus aus?
Meinen ersten Profivertrag hatte ich unterschrieben mit 18. Ich bin unmittelbar von der Schulbank in die Kabine gewechselt, auch ohne Ausbildung. Ich habe mein Fachabitur damals in Köln gemacht und es war schon so, dass ich mehr Zeit in der Kabine verbracht habe als in der Schule. Das war mein erstes Profijahr, mein letztes Schuljahr liefen parallel und das war in der Saison 2001-2002. Damals war das noch so, da ist der Teammanager in die Schule gekommen und hat eben gesagt, der Christoph ist ein junger, aufstrebender, talentierter Eishockeyspieler bei uns. Wir haben ihn sehr gerne bei uns im Training. Natürlich soll er die schulischen Sachen nicht vernachlässigen, aber der Teammanager hat dann damals so einen Stapel Heimspieltickets zufälligerweise im Lehrerzimmer vergessen. Hat natürlich seine Karten gut ausgespielt, um mich da auch ein bisschen zu pushen und ein bisschen zu fördern. Mein Abschluss, mein Fachabi im Bereich Wirtschaft habe ich damals mit einem 4,0er Schnitt gemacht. Also ich bin da echt so durchgerauscht, nicht im positiven Sinne, sondern gerade so, dass ich das bestanden habe und habe dann alles voll auf die Karte Eishockey gesetzt. War am Anfang nicht ganz so einfach. Als junger Spieler kommst du da rein. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Eiszeit, ich hatte keine Rolle in dem Team und so weiter. Und dann war es in Saison 2 wirklich kurz vorm Bruch, weil ein Trainer mich rausgeschmissen hat. Der hat gesagt, ich brauche dich nicht, weder im Training noch im Spiel. Du kannst entweder zu Hause bleiben oder du kannst in den Kraftraum gehen, dich für ein neues Team vorbereiten, falls es da irgendwelche Interessenten gibt. Und das war dann für mich schon mal ganz früh die Überlegung, muss ich mich mit einer Ausbildung beschäftigen? Hänge ich die Schlittschuhe jetzt schon an den Nagel oder was tue ich? Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Also ich habe im Sommer trainiert oder von dem Zeitpunkt, wo der Coach mir das gesagt hat, wie ein Geisteskranker. Ich wollte das diesem Coach unbedingt beweisen, dass ich mich in der DEL durchsetzen kann. Bin dann nach Mannheim gewechselt und habe es dann wirklich geschafft, mich in der Liga durchzusetzen. Ich habe dann 19 Jahre gespielt. Und als ich im Alter von 34, 35 irgendwann nach einem schweren Check, wir waren mit den Augsburger Panthern bei der Düsseldorfer EG, Viertelfinale, Playoffs, erste Runde, Spiel 6 in Düsseldorf, habe ich einen Check bekommen, bin mit dem Kopf gegen die Plexiglasumrandung, habe dabei das Bewusstsein verloren und bin auf dem Rücken gelandet, auf der Eisfläche. Und dabei ist mir die Zunge nach hinten geklappt. Und ich drohte auf dem Eis zu ersticken. Wäre ich jetzt auf der Seite gelandet, wäre überhaupt nichts passiert. Ich drohte zu ersticken. Okay. Das Ganze habe ich Gott sei Dank alles erst im Nachgang erfahren. Also ich bin erst im Krankenwagen wieder zu mir gekommen. Medial ist da natürlich einiges auf mich eingeprasselt, wo das wirklich der Moment war. Ich habe am nächsten Tag mein Handy angemacht und hatte 160 WhatsApp und 60 plus unbeantwortete Anrufe. Dann habe ich es gleich wieder ausgemacht, aber du kommst ja in der Social-Media-Welt an solchen Infos gar nicht vorbei. Also das, wenn dich das erreichen will, erreicht dich das. Und das war dann so ein Punkt, wo ich auch wieder gesagt habe, ich muss mich zurückarbeiten. Ich habe das professionell aufgearbeitet. Ich habe mir jemanden an die Hand genommen, der mir da raushilft. Aber auch am Ende dieser Saison habe ich mich mit meiner Familie zusammengesetzt und wir haben gesagt, oder ich habe entschieden, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, weil 100 Kilo im Kraftraum wiegen immer 100 Kilo und mit 23, 24 schmeißt du die ganz anders durch die Gegend als irgendwann mit 34, 35 und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das bin ich nicht mehr. Auch wie ich Zweikämpfe angegangen bin, wenn ich mal einen Bulli, also ein Anspiel verloren habe, wenn mal ein Schuss daneben gegangen ist, das war früher was, das hat mich aufgefressen, also das war auch mein Antrieb, mein Ehrgeiz, meine Motivation und hinten raus war es halt so, ja, okay, es ist halt so, es ist ein Spiel. Und dann darin habe ich mich einfach nicht wiedererkannt. Ich habe gemerkt, hinter mir kratzen welche oder scharen welche mit den Hufen, die wollen meine Position und meine Zeit ist so langsam gekommen. Und da waren es dann irgendwann schon knapp an die 900 Spiele. Ich hatte aber nochmal einen Vertrag fürs Folgejahr unterschrieben. Hab dann auch, weil du das gewohnt bist, du bist Profi, du trainierst, du weißt, wie du dich vorbereitest, du weißt, wie du dich einbringst und habe dann mich den Sommer noch ganz professionell vorbereitet. Meine Frau hat parallel in der Kommunikation gesagt, was machen wir denn dann? Oder was machst du denn dann? Was stellst du dir denn vor? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich habe nichts, aber ich weiß, ich möchte nicht mehr spielen. Und dann bin ich in die letzte Saison gegangen, habe dann aber auch schon ganz früh mit meinem Club kommuniziert. Ich habe gesagt, es wird meine letzte Saison werden. Das fanden die auch fair, einfach in der Art und Weise, dass sie sich anderweitig schon umschauen können, orientieren können. Und dann ging das Mentale, was ich zu dem Zeitpunkt halt unterschätzt habe, erstmal richtig los. Also erstmal die Entscheidung für dich. Da habe ich gemerkt, der Denkprozess startet Und wenn du es aber auch noch aussprichst, ist es ja nochmal eine Addition, die dazukommt. Sprichst du es aus, hörst du es ja nochmal selber. Das heißt, es ist ja ein Mechanismus in deinem Kopf, der Wahnsinn ist. Und dann Kommunikation mit der Familie, dann weißt du den ersten oder informierst du deinen ersten Kumpel, die Eltern. Und irgendwann sagt der Club, ja, wir müssen mal auch einen Weg finden, das Ganze zu kommunizieren. Wir wollen dir auch Danke sagen für das, was du alles erreicht hast und wollen da, wie es halt heute gang und gäbe ist, mal schnell das Handy raus, eine coole Videobotschaft machen und sowas. Und das war dann schon mal was, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass mich das so packt. Und dann hast du aber tagtäglich den Battle, den Zweikampf mit was jetzt? Weil du hast ja, deinen Spielplan kennst du. Der nächste Gegner ist Straubing, ist Berlin, ist München, ist Köln, ist Düsseldorf. Aber auf die Situation bereitet dich keiner vor. Kein Athletiktrainer, kein Assistant Coach, kein Chefcoach, kein Physio. Keiner bereitet dich auf das vor.
Wahnsinn. Also wenn ich zuhöre, kriege ich schon Gänsehaut. Ich habe gerade gedacht, das ist ja auch eine unfassbare Dauer deines Lebens, die du diese Struktur hattest. Also es ist ja, du hast ja wirklich gefühlt Zeit deines Lebens genau diese Struktur gehabt und wusstest, was genau wann ansteht und wie dein Leben, das wurde ja auch sehr viel von außen einfach gesteuert und geplant, wie dein Leben aussieht. Wie war denn dann für dich der Übergang ganz konkret? Wie war so, ich weiß nicht, ob du einen Tag 1 benennen kannst, wo du sagst, so, da bin ich aufgewacht und wusste, jetzt muss ich irgendwie meinen Tag selbst gestalten. Das erste Mal.
Also du hast eben die Struktur angesprochen und das ist genau der Punkt und das ist das, was so schwierig ist. Ich vergleiche das gerade mit meinem Sohn. Mein Sohn spielt in der U17 aktuell, der spielt auch Eishockey bei den Jungadler Mannheim und da, ich sehe das Tag ein, Tag aus. Also der kriegt im Sommertraining gesagt, wann er wo sein muss, was trainiert wird. Sobald die Eissaison losgeht, gibt's die ersten Infos vom Co-Trainer. Der Cheftrainer sagt dir, ob du links oder rechts rumlaufen sollst. Der Teammanager sagt dir, wann der Bus fährt, wann es Essen gibt. Der Mannschaftskapitän schreibt in die WhatsApp-Gruppe, welches Polo zu welchem Spiel und so weiter. Und das ist das, dass du, und es war bei mir ja nicht anders, dass du komplett durchstrukturiert bist. Im Profibereich ist es ja noch viel, viel mehr. Du hast Mentaltrainer, die mit dir arbeiten, die dich aufs nächste Spiel vorbereiten. Du hast Physiotherapeuten. Es wird alles für dich unternommen, um individuell erfolgreich zu sein, aber im besten Fall natürlich auch mit deiner Mannschaft. Du hast ja, dir wird jede Entscheidung abgenommen. Die Vorbereitung auf den nächsten Gegner, die Nacharbeitung, die Meetings, die Busabfahrtszeiten, die Mahlzeiten. Und du musst halt von dem Tag an, wo du irgendwann dein Trikot abgibst, musst du lernen, dich selbst zu coachen. Und das bin ich ja fast 2 Jahrzehnte nicht gewohnt gewesen. Ich habe ja selbst in meinem persönlichen Sommertraining habe ich mir ja einen Athletiktrainer genommen, der darauf spezialisiert war, mich dahin zu bringen, wo ich Anfang der Saison sein muss. Und das ist halt dieses, was so unglaublich hart ist, diese Leere, die dann auf einmal da ist, weil du immer darauf wartest, dass jemand kommt, der dir sagt, was jetzt zu tun ist. Und das ist eben das, du gehst in die Kabine und da steht am schwarzen Brett um 8.50 Uhr Warm-up im Kraftraum. Dann sagt dir der Athletiktrainer, wir machen heute Mobi, danach machen wir Krafttraining. Dann kommt der Co-Trainer, sagt in 10 Minuten ist Meeting. Dann sagt der Cheftrainer, was die ersten Übungen sind. Der Teammanager gibt dir die nächsten Intros und so weiter. Das ist... Auf einmal ist alles weg. Also die größte Freude, die ich hatte, ist, ich kann zu Hause sitzen bleiben und kann noch einen Espresso trinken, wo ich ja immer so gegen 7:30 nervös wurde, weil ich losfahren muss. Ich konnte noch sitzen bleiben und einen Kaffee trinken. Aber mir hat keiner gesagt, was das nächste To-Do ist. Dieser gewohnte Monatsplan, den du hattest, der Spielplan. Die ganze Familie hat ja danach gelebt. Was wollte ich essen? Ich wollte 2 Tage vor dem Spiel kein Fleisch mehr essen. Ich habe dann mehr Gemüse und Kartoffeln und Reis und sowas gegessen. Und auf einmal sagst du natürlich, jetzt kann ich mal rausgehen und einen Döner essen. Aber du hast keine Struktur im Leben. Und für mich war das größte Problem, in das ich dann reingerutscht bin, der Alkohol erstmal, weil du Sachen betäubst. Und ich habe dann, das war natürlich, also die Pandemie ist keine Ausrede. Ich glaube, dass viele in der Pandemie ein bisschen mehr getrunken haben als sonst oder vielleicht auch ein paar Kilo zugenommen haben. Aber für mich war die Pandemie zum einen, ja, Fluch parallel mit dem Ende meiner Karriere, aber auch ein bisschen Segen, weil wir konnten nichts machen, sondern wir waren nur mit der Familie zu Hause. Und das war für mich so ein, ich komme wieder heim, ich bin da, wir können Zeit miteinander verbringen. Aber ich habe halt meine ganzen Emotionen ertränkt. Und ich habe jeden Abend 6 bis 8 halbe Liter Bier getrunken. Und wenn es mal nur 2 waren, dann wurde noch eine Flasche Wein hinterher geschüttet, weil ich diese ganzen ja Emotionen oder den Schmerz, den ich in mir hatte, betäuben wollte, aber auch vielleicht wieder emotional oder gefühlsmäßig mich ein bisschen dahin betäuben wollte, was ich vermisse. Und da rauszukommen, war, das hat lange gedauert. Also ich habe wirklich lange gesoffen, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin dann auch in die Schlaflosigkeit gerutscht. Bin fast ein ganzes Jahr lang 4 bis 6 Stunden jede Nacht wachgelegen, habe an die Decke geguckt. Also ich bin kurz eingeschlafen und dann lag ich, ja, teilweise, also 4 bis 6 Stunden lag ich wach. Und manchmal war das halt so, wo ich gesagt habe, Christoph, bleib ruhig, atme, mach die Augen zu. Dreh dich auf die linke Seite, bleib am Rücken liegen. Manchmal war es aber auch so, dass ich die Bettdecke hätte zerreißen können und gegen die Wand treten wollte. Das zermürbt einen, das macht einen fertig, wenn du dann morgens hier runterkommst und ausguckst wie der Tod und dann auch keine Struktur hast. Also da ist dann keiner, der dir sagt, hey, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt machen wir jenes. Und ich habe dann auch viele Ärzte aufgesucht. Ich bin ins OSP gefahren, weil Olympiastützpunkt, du wirst ja jedes Jahr als Profi im Olympiastützpunkt erstmal komplett durchgecheckt auf Herz und Nieren. Und ich bin dahin gefahren und ich habe gesagt, ihr habt Akten von mir von über 20 Jahren. Können wir mal das komplette Prozedere durchgehen, wie sonst auch, ob mit mir alles in Ordnung ist. Und habe denen erzählt und berichtet und die haben mir dann auch Leute an die Hand gegeben. Und ich habe dann jemanden gefunden, mit dem ich sprechen konnte, mich austauschen konnte. Also meine Werte waren top. Aber es ist halt einfach und den Satz habe ich erst weit nach meiner Karriere das erste Mal gehört, dass der Sportler 2-mal stirbt. Also zum ersten Mal halt, wenn er sein Spielfeld verlässt. Und das kannte ich nicht. Also ich kannte den Satz nicht, kannte das Sprichwort nicht. Und ich habe es kennenlernen müssen, dürfen. Und das ist, also das war so schmerzhaft. Und ich bin dann auch ein bisschen medikamentös eingestellt worden, vor allem um wieder zu schlafen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann musst du dich echt hinsetzen und du musst dir einen Plan machen, so dumm das klingt, aber du sitzt dann da mit Stift und Zettel und schreibst auf, was dich interessiert, was du machen willst, was dich antreibt. Und das kennst du ja gar nicht, wenn ich 19 Jahre lang den Puck hinterherrenne. Was weiß ich denn, was ich da draußen kann und wo ich gut bin? Ja. Und was mir dann auch, wo ich dann wieder geschlafen habe und ich musste dann, ich bin dann jeden Tag selbst mit mir ins Gericht gegangen und ich habe gesagt, ich muss aufhören zu trinken. Ich muss, das Zeug muss aus dem Haus, das muss weg. Und so der, wenn du morgens mit dir sprichst, wenn du so ein bisschen verkatert bist, dann sagst du, oh mein Gott, ich habe heute eh keinen Bock zu saufen. Habe ich schlecht geschlafen oder was auch immer. Und 8 Stunden später denkst du dir wieder, ja, so ein Bier aufzwicken, das wird sicher helfen. Da halt rauszukommen, war ein sehr, sehr intensiver Zweikampf mit mir. Und was mir dann wieder geholfen hat, wo ich es mal echt geschafft habe, lange, lange Zeit auf den Alkohol zu verzichten, also komplett und auch wieder geschlafen habe, habe ich wieder angefangen zu trainieren. Und das hat mir geholfen, weil das mein Körper kennt, mein Kopf kennt es. Und dann wissen sowohl Körper als auch Kopf, hey, wir kennen das, was jetzt gerade passiert und jetzt startet der Tag. Und ich habe es nicht übertrieben, also ich bin jetzt nicht irgendwie losgegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt, mach CrossFit oder fange an, auf dem Ironman zu trainieren, sondern ich mache einfach jeden Tag, ich habe angefangen mit 12 Minuten zu Hause. Ich habe einen Timer gestellt, Stoppuhr, habe auf Start gedrückt und habe 12 Minuten durchtrainiert. Also Sachen, die du kennst, Liegestütz, Plank, Squats, alles ohne Gewicht. Aber gucken, dass dein Puls konstant oben ist und die 12 Minuten waren am Anfang verdammt lang. Das war richtig lang. Du arbeitest dich aber dann peu à peu hoch. Du merkst, dass das einfach Sachen sind, die du gewohnt bist. Und wenn du danach aus der Dusche kommst und deinen ersten Kaffee getrunken hast, bist du, ich habe es wieder genannt, ich bin wieder einsatzfähig. Also ich bin wieder da und bin klar. Weil wenn du einfach nur aus dem Bett steigst und den Kaffee da in der Hand hast, dann ist es nicht das, was der Körper kannte.
Wow, also vielen Dank auch erstmal fürs Teilen dieser Insights. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, weil du wirst nicht der Einzige sein da draußen, dem es so ergangen ist. Man sucht dann irgendwie einen Ersatz und ja, wenn keine Unterstützung da ist und man eben auch keine Richtung weiß, dann ja, ist so das Naheliegendste, glaube ich, sich tatsächlich vielleicht auch Dingen zu widmen, die nicht ganz so gesund sind. Die Frage an der Stelle, die ich habe, ist, was hättest du dir denn vielleicht gewünscht zum Ausstieg aus deiner Karriere? Vielleicht vereinsseitig oder ja, aus dem strukturierten Sport. Gibt es da etwas, was du da gern gesehen hättest, was dir geholfen hätte? Oder ist es ohnehin immer ein schwieriger Schritt?
Also es ist und bleibt ein schwieriger Schritt, weil den jeder emotional mit sich selber ausmacht. Das ist einfach das, du wirst Freitag und Sonntag gefeiert oder ausgepfiffen. Du hast dieses Adrenalin, diese Testosteronausschüttung, diese Wertschätzung auch oder diese Außendarstellung in deiner Eishockey-Bubble, in der du jemand bist, in der du wer Großes bist. Und ich glaube, den Kampf muss am Ende des Tages jeder mit sich selber führen, wo ich mich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr intensiv mit beschäftigt habe. Auf deine Frage hin, was ich mir gewünscht hätte oder was sicher hilfreich wäre, wäre da ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Du hast viel für den Sport gemacht, du hast viel für verschiedene Clubs gemacht und ich verstehe, dass das Ganze ist ein Business, das ist ein Geschäftsmodell und wenn eine Saison nicht gut läuft, du vielleicht die Saisonziele nicht erreichst, was ja viele Clubs wollen Meister werden, aber am Ende kann es nur einer sein. Und wenn du dann vielleicht resümierst und sagst, das Saisonziel wurde verfehlt, wir brauchen den Umbruch, wir wollen verjüngen oder da ist jemand, der jetzt auf den Markt kommt, den können wir verpflichten, dafür ist ein anderer raus. Das ist das Daily Business. Aber dass vielleicht jemand auf der anderen Seite oder auf Clubseite sitzt oder vielleicht auf Ligaseite, der sagt, du pass mal auf, womit können wir dich unterstützen, womit können wir dir helfen, was interessiert dich, können wir dich mit jemandem zusammenbringen oder auch vernetzen. Es klingt immer ein bisschen blöd, aber einfach mal vielleicht so ein Praktikum, dass du irgendwo reinschnuppern kannst, um auch mal zu sehen, was passiert eigentlich da draußen in der normalen Arbeitswelt. Aber damit habe ich mich jetzt intensiv beschäftigt, in den letzten Jahren viel reingearbeitet, eben um sowas auch auf die Beine zu stellen. Mhm. Weil du hast in der Sportwelt viele Sponsoren und Partner, die das Ganze unterstützen. Also die Businessclubs, die Logen, die Business Seats, das ist alles voll, das ist gut gefüllt und die Leute haben natürlich großes Interesse an dem Spiel und die haben natürlich aber auch großes Interesse an den Jungs, die da unten rumlaufen und da eben gewisse Synergien zu schaffen, dass wenn du irgendwann mal die Eisfläche final verlässt, dass du auch 2-3 Partner in der Hand hast, die du vielleicht im Vorfeld schon mal kennengelernt hast, auch schon mal vielleicht mit denen Mittagessen warst, Kaffee trinken, dass wenn du nach Hause kommst, so wie ich, dass du nicht alleine am Tisch sitzt, sondern dass du dann auch wieder jemanden hast, nenn's ein bisschen Mentoring oder eine Patenschaft übernehmen, um wirklich zu sagen, hey, ich helfe dir final, den Übergang zu schaffen, weil wir reden von Jungs, ich war 36, wir reden von Jungs, die aufhören, die sind 32, 33, 34, selbst wenn du erstmal auf ein weiches Portemonnaie fällst, aber du brauchst ja eine Aufgabe. Es kann ja nicht sein, dass du dir jeden Tag überlegst, wo gehe ich heute einen Kaffee trinken oder wo gehe ich heute zum Mittagessen. Das ist nicht die Aufgabe des Lebens, sondern da halt wirklich Synergien zu schaffen von Clubseite, von Spielerseite und auch von Sponsorenseite. Und ich habe jetzt, weil es mir damals so miserabel ging, bin ich auch mal zu der Zeit, da habe ich mich auch ins Auto gesetzt und habe mal ehemalige Mit- und Gegenspieler besucht, die auch aufgehört hatten. Und die Geschichten waren noch teilweise viel gravierender als meine. Die waren noch viel, viel schlimmer. Aber es ist halt, du bist dieser starke, taffe Eishockeyspieler und darüber sprichst du nicht. Keiner geht vor die Haustür und sagt, hey, mir geht's beschissen, mir geht's nicht gut oder ich bin noch total verkatert oder ich habe nicht geschlafen oder ich habe Panikattacken oder sonst was, weil du lernst zu funktionieren. Du lernst zu funktionieren, wenn die Kamera an ist für ein Interview. Du lernst zu funktionieren, wenn du angeschlagen bist, erkältet bist oder nicht gut drauf bist, wenn ein Spiel ist. Das lernst du von klein auf und das kriegst du eingetrichtert, dass du eben für die Zeit funktionieren musst, dass du den Job erledigen musst und das machst du eben auch, wenn du dann vor die Tür gehst, dann strahlst du, dann lachst du, du bist halt immer noch der Taffe, der Unverwundbare und für mich war so symbolisch gesprochen mit dem Eishockey-Trikot, mit dem Helm, das Monetäre, was natürlich auch reingespielt hat. Du warst überall Christoph Ullmann, der Adler oder Christoph Ullmann von den Haien, Christoph Ullmann von den Augsburger Panther. Und irgendwann, du lässt ja von heute auf morgen alles zurück. Von heute auf morgen kommt kein Paycheck mehr. Du ziehst das Trikot nicht mehr an, du setzt den Helm nicht mehr auf. Und für mich war ganz, ganz schmerzhaft. Du ziehst die Wohnungstür zu vom Club, die Vereinswohnung, die du hattest. Und das Schmerzhafte, Schmerzhafteste für mich war, als ich mein Vereinsauto abgegeben habe. So dumm das klingt. Also das war kein tolles Auto, das war kein schönes Auto. Das war so ein Toyota Corolla oder sowas. Aber ich bin fast 20 Jahre lang ein Auto gefahren mit einem Tierlogo drauf. Entweder war es ein Hai, ein Adler oder ein Panther. Ja. Und das war für mich dann symbolisch, wo ich mich nochmal umgedreht habe, so dieses That's it. Natürlich kannst du jetzt lachen und sagen, naja, du kannst ja auf dein Privatauto auch irgendeinen Pinguin draufkleben oder irgendwas anderes, irgendeine Eule. Aber das war für mich so dieses, weil ich gesagt habe, du musst lernen, dich selber zu coachen. Ich musste auch erstmal lernen, wer bin ich ohne Helm? Wer bin ich ohne Trikot? Also wenn ich früher um 23.30 Uhr zum Italiener kam und der schon die Küche sauber gemacht hat, dann hat er gesagt, ah, die Hockey-Jungs sind noch da, natürlich mache ich euch noch eine Pizza. Wenn ich heute um 23.30 Uhr zum Italiener gehe und der die Küche sauber gemacht hat, dann fragt er mich, ob ich noch ein Glas Wein trinken will, aber that's it. Und da musst du halt erstmal auch für dich definieren, wer bin ich denn überhaupt? Aber ich bin ja nicht weniger wert, nur weil ich keinen Helm mehr trage oder was. Und ich bin auch der Meinung, oder fast, ich bin der Überzeugung, dass das für die Jungs, die in den nächsten Jahren aufhören. Jetzt hat Deutschland ja wahnsinnig erfolgreich Eishockey gespielt in den letzten Jahren. Die haben 2018 die Silbermedaille gewonnen, 2023 waren sie Vize-Weltmeister. Und ich rede nur von Social Media, was du jetzt, das hatte ich ja früher zum Beginn meiner Karriere gar nicht. Du bist der Torschütze der Woche, du bist der Spieler des Monats und sowas. Das ist ja alles so schnell im Transport der Medien in Echtzeit. Mhm. Der hat schon wieder gepunktet, der hat jetzt 8 Spiele in Folge getroffen und so weiter. Dass der Ausstieg noch schmerzhafter und noch schwieriger werden wird, einfach aufgrund der, wer du nach außen bist, dargestellt wirst oder publiziert wirst.
Mhm. Ganz spannender Aspekt, also soziale Medien, klar. Es ist einfach alles rasend schnell, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zum Anfang zum Thema Kommunikation, die natürlich sowohl im Guten wie im Schlechten auch eine Rolle spielt in all diesen Dingen und auch was eben diesen Druck erzeugen kann und aber auch was eine Identität schaffen kann, von der du gerade gesprochen hast, die man dann plötzlich ablegt mit vielleicht auch einfach materiellen Dingen, aber die zeigen einem nochmal, ich gebe etwas ab und plötzlich stehe ich da ganz nackig und bin der Christoph und muss irgendwie mich selbst nochmal finden. Also wahnsinnig interessant und spannend. Und ich würde dir noch viel länger gerne lauschen, weil ich glaube, dass das hat wirklich ganz, ganz viel Stoff. Aber ich weiß, du bist zeitlich begrenzt, weil du immer noch sehr, sehr viel machst. Und ich würde dir abschließend gern noch eine Frage stellen. Und zwar, was würdest du denn jungen Spielern, die heute gerade beginnen, mit auf den Weg geben? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man gerade in die in diese Laufbahn einsteigt, macht man sich ja noch gar keine Gedanken über das Karriereende. Das ist ja relativ absurd in dem Moment. Aber aus deiner heutigen Sicht, was würdest du den jungen Spielern mit auf den Weg geben?
Dass sie natürlich alles ins Eishockey oder in ihre Lieblingssportart investieren sollen. Ich weiß, wie schwer das auch mental ist, wenn du dich in Sachen reinarbeitest, in einer Rolle oder in einer Position, bei einer Mannschaft, manche Leute lachen dann, aber es ist unglaublich wichtig, im Sport dann auch mal nach Hause zu gehen und einen Mittagsschlaf zu machen oder sich mal wirklich zurückzuziehen. Ich habe unglaublich gerne gelesen und viel gelesen, um einfach für den nächsten Tag wieder fit zu sein. Aber was ich im Nachgang anders machen würde in meiner Stelle, wäre offener zu sein für zum Beispiel im Business Club, weil das ist, was du kennst, wo du nach dem Spiel hingehst, um da auch dich mal bei Leuten vorzustellen und auch mal intensiver zu lauschen, nicht nur ein Autogramm zu schreiben oder ein Foto mit den Leuten zu machen, wenn sie das möchten, sondern auch mal wirklich zu fragen, hey, was machst du eigentlich? Was macht man denn in deinem Betrieb? Und da auch offener zu sein, um vielleicht zu sagen, hey, kann ich mal vorbeikommen? Kann ich mir das mal angucken? Weil eine Karriere muss ja nicht immer erst im Alter zu Ende gehen. Eine Karriere kann ja auch mal ganz plötzlich durch eine Verletzung, durch einen Check, durch was auch immer, durch einen harten, unfairen, vielleicht aber auch fairen Zweikampf zu Ende gehen. Und wenn du dann 2-3 Leute an der Hand hast, wo du sagst, hey, die habe ich kennengelernt, das finde ich interessant. Also fahr nicht nur eingleisig, fahr nicht nur auf der Sportschiene, sondern jeder Mensch hat auch abseits, wie bei mir von der Eisfläche, Interessen. Und warum diese nicht pflegen, warum diese manchmal vernachlässigen. Also Netflix und Amazon Prime und Spotify ist nicht alles, was es da draußen gibt, sondern es gibt auch viele interessante Sachen, wo man sich mit einbringen kann. Und das Spiel, also die eigene Karriere, ist definitiv endlich. Also den Club gab es vor dir und den Club wird es nach dir geben. Und ja, du wirst aber irgendwann gucken müssen, dass du irgendwo weitermachst, dass du weiterkommst. Und mach die Augen auf, mal heb den Kopf hoch und schau, was es noch für andere Sachen gibt. Und das kann dich auch, bei mir waren es die Bücher, wo ich drin versunken bin, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte noch nebenbei was anderes gemacht, vielleicht zweimal die Woche irgendwo 2-3 Stunden mitgearbeitet, mitgeholfen, das macht dir auch die Birne frei. Und das lehrt dich dann auch mal, was andere Leute für ihr Geld machen und was andere Leute tun, um leben zu können. Weil das ist das, was dich irgendwann auch mal erwartet.
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Christoph. Finde ich großartig. Ich habe dem natürlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, angesichts der Zeit, ich weiß, du machst noch eine Menge mehr. Wir verlinken dich nochmal in den Shownotes, sodass wir die Leute jetzt vielleicht ein bisschen neugierig machen, um zu gucken, was du denn überhaupt jetzt noch da draußen so treibst nach der Karriere. Ich weiß, das ist eine Menge. Deswegen entlasse ich dich jetzt auch aus diesem Gespräch und freue mich total, dass du heute da warst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Folge, gerade auch eben für junge Menschen, gerade auch, wenn wir Social Media nochmal so im Kopf haben, was das auch für eine Rolle spielt heutzutage. Und ich danke dir sehr, wirklich, und wünsche dir noch viel Erfolg bei all dem, was du tust. Ich verfolge das ja auch ein wenig und freue mich sehr darüber und freue mich auch über die Geschichte dahinter, dass man einfach auch mal sieht, da gibt es auch Täler und es gibt nicht immer nur die guten, starken Seiten. Ne? Das ist, glaube ich, genau das, was hier auch nochmal klar wurde in dem Gespräch. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Tanja, danke dir.
Mach's gut, bis bald.
Tschüss. Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig spannende Interviews, praktische Tipps rund ums Sportmentaltraining. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, dann komm doch ins Q&A an jedem letzten Mittwoch im Monat online. Alle weiteren Infos in den Shownotes.